Also, Ursula Frohne, die ich Ihnen in kurzen einleitenden Worten gern vorstellen möchte, widmet sich in ihrem Vortrag Bildpraktiken an den Randzonen des Politischen, einer künstlerischen Auseinandersetzung mit der Gegenwart und den damit einhergehenden Transformationsprozessen, natürlich auch immer in Bezug auf politische Kunst. Kunst richtet sich hier weniger auf die satirische Dekonstruktion der Protagonisten der politischen Szene, vielmehr stellt sie sich auf die Seite oder vielmehr werden Unterbrechungen und eine irritierende Vereinnahmung in den Blick genommen. Das heißt, es geht um die Darstellungskonventionen des Politischen in den Medien. Ihr Vortrag schließt damit unmittelbar an Fragen an, denen wir uns in den vergangenen zwei Tagen schon ausführlich gewidmet haben und die Kathi Röttger gerade auch nochmal aufgeworfen hat. Was kann Kunst leisten und wo ist der Interventionsraum von Kunst? Die Frage, wie die widerständigen Funktionen politischer Kunst gegenüber einer auf das Spektakuläre hin orientierten Kunst zu verhandeln sind, widmet sich Frau Frohne unter anderem in der 2008 mit Jutta Held herausgegebenen Publikation Politische Kunst heute. Hier wird das Spektrum historischer, aber auch gegenwärtiger Politisierungsformen in der Kunst kritisch reflektiert und diskutiert, indem gesellschaftskritische Ansätze der Kunst in unterschiedlichen Beiträgen sehr produktiv herausgearbeitet werden. Jetzt noch ein paar ganz kurze Worte zu Ursula Frohne. Seit 2006 ist sie Professorin für Kunstgeschichte an der Universität zu Köln am Lehrstuhl für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Vorher hatte sie unterschiedliche Gastprofessuren im In- und Ausland. Von 1995 bis 2001 hat sie unter anderem auch als Kuratorin am Museum für Neue Kunst, am ZKM und als Lehrbeauftragte an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung gearbeitet. Und überdies hat sie bei zahlreichen Ausstellungen zur Architektur des 20. Jahrhunderts und zur zeitgenössischen Kunst, unter anderem bei der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin, der internationalen Bauhausausstellung in Berlin und noch vielen anderen mitgearbeitet. An dieser Stelle sei noch ganz kurz auf ihr aktuelles Forschungsthema verwiesen. Seit 2007 ist Frau Frohne Leiterin des Forschungsprojekts Reflexionsräume kinematografischer Ästhetik, auch an der Universität zu Köln. Und abschließend sei noch auf die in diesem Zusammenhang aktuell erschienene Publikation verwiesen unter dem Titel Kinematografische Räume, Installationsästhetik in Film und Kunst. Jetzt freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag und übergebe das Wort an Sie.
Zu diesem wirklich äußerst erhellenden Symposium und danke auch für die sehr freundliche und ausführliche Einführung. Ich muss aber korrigieren, denn ich bekomme ein ganz schlechtes Gewissen bei der Erwähnung dieser Publikation, die Sie als bereits erschienen angeben. Daher sieht man hier im Publikum sitzt und mir ganz schwer auf den Fersen ist, dass das Buch endlich fertig wird. Somit sehen Sie mich hier in einer Konfliktsituation. Aber es wird dann hoffentlich so, wir es schaffen und auch der Finkverleih dann noch mitspielt, im Frühjahr erscheinen. Gut, jetzt danke ich nochmal für die einführenden Worte und möchte aber auch nochmal ganz kurz situieren, was dieser Beitrag, den ich heute leisten kann, ja im Spektrum der bereits stattgefundenen Diskussion, ich bin ja jetzt am Ende des Programms nun positioniert, vielleicht beitragen kann. Ich operiere nicht mit dem Begriff der Intervention, sondern versuche, mir Gedanken zu machen über eine, was ich vielleicht nennen würde, eine Ästhetik des Abschweifens, die man vielleicht auch als eine Intervention im Sinne der Verweigerung verstehen könnte, die ich an einer künstlerischen Position darlegen möchte. Und darin sehe ich eine neue künstlerische Tendenz, die man vielleicht in verschiedenen Zusammenhängen beobachten kann. Und generell denke ich, knüpft sich hier dann noch einmal die Frage, die ja hier immer auch wieder virulent auftauchte in der Debatte, inwiefern diese konsumistische Ideologie, die alles immer wieder gleich vereinnahmt, was auch das widerständige Potenzial sich artikuliert, inwiefern also diese konsumistische Ideologie nach Paolo Pasolinis Ansatz sozusagen den Begriff oder die Begriffe des Bewahrens ebenso außer Kraft setzen wie den der Revolution. In der zeitgenössischen Sozialphilosophie wird unter dem Begriff der Politik die institutionelle Ordnung, die staatliche Verwaltung des Gemeinwesens verstanden, während der Terminus des Politischen den Bereich des Dissens und des öffentlichen Widerstreits des medialen Ereignisses und der Störung meint. Für beide diese Ebenen spielt das Symbolische eine zentrale Rolle, denn das Symbolische beschränkt sich nicht auf die Insignien der Repräsentation von Politik, vielmehr, wie Rüdiger Bubner betont, ich zitiere, ist jeder Akt, der als ein politischer erkennbar ist, mit einer im Symbolischen verkörperten Deutungsmöglichkeit ausgestattet. Die Kunst hat das Symbolische in der Sphäre der Politik traditionell adressiert, sei es in affirmierender Anlehnung an die Formen seiner Machtentfaltung oder im Konflikt als konterkarierende Negativfolie zum Status quo der herrschenden Kräfteverhältnisse und der symbolischen Ordnung von Politik. Letztere agiert als Zerspiegel der Politik, der die erhabene Erscheinungsform des Symbolischen im Sinne Mikhail Bakhtins profaniert und ihre gefälligen Strukturen als grotesk brandmarkt. Schon in Platons Politeia entspringt dem Anspruch, die politische Gemeinschaft durch eine mitunter autoritäre Politik der Wahrheit und Moral zu ordnen, eine Überforderung. Er basiert auf einem Kategorienfehler der Verwechslung und teils absichtsvollen Vermengung der gesellschaftlich-politischen Öffentlichkeit, die immer auch medial verfasst ist, mit der symbolischen Darstellungsmacht. Und ich muss das hier mal irgendwie anders installieren, dass ich mal einen Blick auf die Zeit werfen kann. Also er basiert auf einem Kategorienfehler der Verwechslung und teils absichtsvollen Vermengung der gesellschaftlich-politischen Öffentlichkeit, die immer auch medial verfasst ist, mit der symbolischen Darstellungsmacht künstlerischer, aber auch ethisch-moralischer Positionierungen. Die Autonomieästhetik der klassischen Moderne war ein probates Mittel, die paradoxalen Verflechtungen von Engagiertheit und Ohnmacht, von Anspruch und Wirkung respektive Wirkungslosigkeit, von Realpolitik und Symbolpolitik, von Politik und Politischem wenigstens formal zu entzerren. Mit der Ausdifferenzierung einer autonomen Sphäre des Ästhetischen werden kunstfremde Ansprüche zurückgedrängt, was gerade nicht davor schützt, sie in dieser nur noch symbolisch zu lernenden Form inhaltlich umso mehr zu überfrachten. In der Kunst der Gegenwart treten diese kritisch-agitativen Darstellungsmuster eigenartig verwandelt, ja gegen den Strich gebürstet auf. Ihre ästhetischen Mittel verfolgen nicht wie in der Kunst der klassischen Moderne die satirische Dekonstruktion der Repräsentanten der politischen Szene oder die Heroisierung widerständigen Potenzials. In Unterbrechung der Perspektiven auf die Sphären der Politik erzeugen zeitgenössische Positionen ästhetische Diskontinuitäten, die der, ich zitiere, Restituierung medialer Ordnung, ein Begriff von Dieter Mersch, den Boden entziehen. Anstatt den medial verordneten Blick auf die theatralen Erscheinungsformen der Politik zu karikieren, lenken sie oftmals mit dem Blick des scheinbar nüchternen Beobachters die Wahrnehmung auf den Offscreen-Space des politischen Spektakels. In Sichtbarmachung der Klüfte zwischen den Medien entziehen sie der Sphäre der Politik ihre Selbstevidenz. Durch die Verlagerung der Perspektive auf die Randzonen politischer Ereignisse treten die medialen Paradoxe, nochmal ein Terminus von Mersch, der Inszenierungsform von Politik und deren gleichzeitige Indienstnahme politisch widerständiger Strömungen in Erscheinung. Die grotesken Verzerrungen, die noch in der Moderne auf die Entlarvung der Hierarchien und Machtverhältnisse zielte, sind heute Teil des kulturellen Mainstream, Politische Figuren wie Berlusconi, die als Staatsmänner das Politische suspendieren, sind kennzeichnend für diese Verlagerung des Grotesken von der Peripherie der offiziellen Kultur ins Zentrum des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Die Entkräftung des Politischen hinsichtlich seiner gemeinschaftsbildenden Funktion ist an dieser Dynamik beteiligt, in der die Differenzästhetik von Collage oder Montageeffekten, die einst die Brisanz von Dada ausmachte und selbst noch in der Postmoderne effektiv blieb, oder aber auch die Schockästhetik, die in der Postmoderne effektiv blieb, wirkt eben heute nicht mehr provokativ, sondern löst nur mehr Indifferenz aus und wird vom System der Kommodifizierung unhinterfragt vereinnahmt, wie Jacques Rancière betont. Diese widersprüchliche Logik, in der das medial Sichtbare des politischen Geschehens größere öffentliche Wirkung zeigt als die grotesken Verrückungen der Lebensrealität, bildet den Ansatzpunkt heutiger künstlerischer Auseinandersetzung, die seismografisch auf die Erosionen des Politischen reagiert, beziehungsweise die Politik im Stadium des Spektakels darzustellen vermag. Ihr groteskes Image scheint folglich weniger für den Charakter der Kunst kennzeichnend zu sein, als für eine politische Kultur insgesamt, die nur mehr auf die Formen der Gestaltwerdung von Politik in den Medien bedacht ist und ihre Wirksamkeit allein hierin noch verortet. Die Arbeiten des Künstlerduos Corpus Löffler situieren sich in eben dieser Zwischenräumlichkeit der Widersprüche. In ihrem Film Nuclear Football thematisieren sie jenen ganz speziellen Gegenstand der militärischen Machtfülle gleichen Namens. Das besagte, ebenso symbolische wie operativ einschlägige Objekt der Nuclear Football steht hier als Synonym realpolitischer Destruktionspotenz, immer und von überall einen nuklearen Ernst oder Gegenschlag durchführen zu können. Dem amerikanischen Präsidenten wird ein Koffer mit einem speziellen Instrument nachgetragen, welches die Launching Codes für die Freigabe eines Atomschlags beinhaltet, Autorisierungsinformationen, welche den obersten Befehl eines Nuklearschlags erst wirksam werden lassen. Der Koffer des ovalen Instruments in Form eines American Football wird von der internationalen Presse fast nie erwähnt, obwohl er den Präsidenten stets begleitet. Für ihren Film ließen sich die beiden Künstler 2002 zum Antrittsbesuch von George W. Bush in Berlin als Pressemitglieder akkreditieren, um mit der Kamera so nah wie möglich an diesen Gegenstand heranzukommen. Von einer Pressetribüne aus filmten sie die Ankunft am Flughafen Tegel, den Empfang im Schloss Bellevue und den Abflug des damals amtierenden Präsidenten. Im Fokus des Films stehen vordergründig nebensächliche Dinge: Vorbereitungen für die Ankunft, das Ausrollen des roten Teppichs, die zähflüssige Geduld der Sicherheitskräfte bei ihrer täglichen Arbeit, eine seltsame Flüsterstimme gibt im Voice-Over und Hintergrundinformationen über den besagten Nuclear Football. Der politische Protagonist, ohnehin kein Sympathieträger, ist in dem Film kaum zu sehen, obwohl die Kamera den Koffer, welcher immer dicht in seiner Nähe zu bleiben hat, so gut sie kann, verfolgt. Was für die Augen der Weltpresse offen sichtbar ist, bleibt dem Fernsehpublikum vorenthalten. Das nukleare Zepter der einzig verbliebenen Supermacht, ein weiteres Indiz für die Verkehrung des tatsächlich politisch Inkommensurablen in ein medial kommodifiziertes Spektakel. Aber das ist nicht die Arbeit, auf die ich jetzt explizit eingehen will. Ich wollte Ihnen nur kurz die Methode skizzieren, mit der Corpus und Löffler vorgehen, also ähnlich, wie das hier ja in verschiedenen Zusammenhängen auch bei anderen Positionen angeklungen ist. Sie operieren auch mit der Einschleusung ihrer künstlerischen Personen in die politischen bzw. die Presse- und Medienzusammenhänge und würden auf der Ebene sicherlich auch noch diesem Modell entsprechen, mit einer viralen Praxis operieren zu wollen. Aber ich denke, dass ich dann die Bildsprache, die sich daraus entwickelt, unterscheidet von Positionen wie Jasmin, die ja eben wie richtig auch angemerkt wurde, nicht unbedingt sozusagen als ästhetischer Diskurs zentriert werden können oder thematisiert werden sollen, sondern da wäre jetzt dann eher eine Position wie diese hier von Kops und Löffler als explizit im Kunstkontext angesiedelt, symptomatisch für eine derartige Veränderung der bildpolitischen Deutungsmuster. Investigative Aufzeichnungsmethoden sind kennzeichnend für den ästhetischen Charakter der Arbeiten von André Corbus und Markus Löffler. Ihr Video Eure Kinder werden so wie wir, auf das ich dann gleich explizit eingehen werde, setzt die Reihe der dokumentarischen Materialkompilationen fort, die im Umfeld politischer Ereignisse entstehen und Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik oder Religion, unter anderem Hans-Olaf Henkel, George Bush, Papst Johannes Paul II. In ungewohnten Perspektivierungen darstellen oder symbolische Orte der Machtausübung wie den Hochsicherheitstrakt der RAF in Stuttgart-Stammheim bzw. konspirative Wohnungen der Terrorszene, die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, das Pentagon oder das World Trade Center lange vor den Anschlägen des 11. September ins Visier nehmen. Immer sind es die Randerscheinungen politischer oder gesellschaftlicher Erscheinungen, die Corbus Löffler entgegen der üblichen Repräsentationsmuster in Szene setzen, indem sie quasi von der Seitenbühne auf die Machtlogik blickend die Rollen von politischen Personen oder symbolischen Gebäuden aufschlussreich bebildern. Das Dokumentarische ihrer assoziativen, zugleich durchkomponierten Bildkompilationen weicht ab von den Rhetoriken der Schlüsselbilder, die den Sozialrealismus dieses vermeintlich objektivierenden Bildtypus kennzeichnen. Sie vermeiden Reproduktionen der plakativen Blickperspektive auf das Geschehen und bewegen sich am Rande der Zonen dessen, was für die Augen der Weltöffentlichkeit in Szene gesetzt wird. Das Ereignis selbst meiden ihre Kameras wie eine semantische Leerstelle. Gunter Reski versucht diese visuelle Taktik, die den Blick auf jenen Kontext lenkt, der in der Kritik der Dokumentation stets als Desiderat einer umfassenden Beschreibung der sozialgesellschaftlichen Zusammenhänge gefordert wird, mit Begriffen wie experimenteller Autorenfilm, Borderline-Journalismus und poetischer Dokumentarismus. Ich zitiere, es geht um Medienrealitäten und Suggestion, bevor diese Headline ergonomisch in Richtung Massenkompatibilität flachgeklopft worden sind. Von diesen möglichen Differenzen zwischen Ursprungsnachricht und Verwertungsmeldung ist später nichts mehr zu sehen. Es geht eben nicht um kreative Medienanalyse. Das klingt ohnehin viel boulevardjournalistischer und sensationsheischender, als es in den Arbeiten lanciert ist. Man kann die Motivation von Corbus Löffler besser mit einer Mischung aus Site-Specificity und investigativem Journalismus beschreiben. Von der Blickpolitik setzt diese Intention auf einen Insider-Job, so Reskis illustrativer Kommentar. In Gegensteuerung zu den zentralen Perspektiven auf die weltbewegenden Momente der Politik und in erster Linie ästhetisch aufgefasste Blickregie findet in der Arbeit Eure Kinder werden so wie wir eine Pointierung, die historische Kunstpositionen von romantischen Bildsujets über den Realismus bis hin zur impressionistischen Malerei aufrufen. Zwei Orte des politischen Protests in Deutschland stehen im Fokus dieses Videos. Zum einen handelt es sich um die Demonstration anlässlich des Castor-Transports mit radioaktivem Müll 2006 in Gorleben, jetzt ja auch wieder ganz aktuell, dem sich nahtlos eine ebenso lange Sequenz mit Aufnahmen der Protestaktionen im Umfeld des G8-Gipfels 2007 in Heiligendamm anschließen. Anstatt aber dem visuellen Verismus des dokumentarischen Journalismus nachzueifern, schweift die Kamera ab, sie lenkt den Blick auf das Unspezifische, auf eine die Aktualität und ihren historischen Stellenwert überdauernde Naturkulisse. Die Ränder des politischen Geschehens streift sie nur. Die Verweigerung der erwarteten Blickbeziehung zur Konfliktzone bzw. zur Aufstellung staatlicher Verhandlungsträger widerspricht nicht nur den Bildmustern der offiziellen Pressedarstellung. Auch der audiovisuelle Exkurs und das atmosphärische Deriv enthält sich der Komplizenschaft mit einem etablierten System der kritischen Bildkodierungen und subversiven Aktionen. Mit Blick auf die unbeeindruckte Natur im Umfeld dieser lokalen wie globalen Konfliktzonen lenken Corbus Löffler die Aufmerksamkeit auf die ritualisierten Demonstrationen. Ihre Motive, deuten auf die Dissoziierung der offiziellen Informationsquellen von den lokalen Gegebenheiten durch einen privilegierten, vorselektierten Journalismus, der schließlich den Diskurs und den Dissens in eine reine Formalität verwandelt. Diese Rituale des Protests, dessen Ausdrucksverhalten bereits auf die offizielle Berichterstattung und die Displayformate der Politik hin orientiert ist, stehen auch im Dienste der Bildproduktion und Selbstaffirmation der Inszenierung des Politischen. Wie auch die frühen Arbeiten des Künstlerduos reflektiert das Video Eure Kinder werden so wie wir die Problematik der Auflösung der Kategorien der Politik und des Politischen. Ideologische Polaritäten nivellieren sich. Die Protestaktionen und ideologischen Positionierungen dezidierter Gegenkulturen laufen ins Leere. Konfrontationsschauplätze wie die Kundgebungen und Aktionen gegen das Endlager für hochradioaktiven Atommüll in Gorleben wirken wie Relikte einer Bewegung, die angesichts der Auswirkungen des globalen Fallouts auf die lokalen Bedingungen nur mehr symbolischen Charakter besitzen, sofern sie nicht zum Fluchtpunkt politischer Nostalgie einer in den 80er Jahren erstarkenden, von den Dynamiken kooperativer Wirtschaftsinteressen weitgehend marginalisierten Anti-Atomkraftbewegung wurde. Weder, ja, vielleicht zeige ich Ihnen jetzt einen kurzen Ausschnitt. Ach, Sound haben wir vergessen. Und man den Sound? Perspektive der Moral noch der kalte Trost der Ironie können als Ausgleich der postutopischen Bedingungen des Widerstands fungieren, wie das Video zu suggerieren scheint. Vielmehr fängt es Impressionen ein, die wie ein Echo des vermeintlich pastoralen Realismus der postrevolutionären Landschaftsszenen eines Gustav Courbet anmuten. Ähnlich dramatisch wie der gesellschaftliche Wandel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich das Ende des klassischen Historienbildes einleitete und Maler wie Courbet oder Edouard Manet motivierte den Verlust einer vorausgesetzten Harmonie zwischen bildnerischer Komposition und den Erscheinungen der sozialen Welt in ihrem Bildsujets auf jeweils eigene Weise zu reflektieren, entfaltet sich das Video von Korbsurfler wie eine Parabel über die kruden Widersprüche und Konfrontationen globalisierter Lebensbedingungen. Beide Komponenten der Bildsequenzen, die Demonstration in Gorleben und die Protestaktionen in Heiligendamm, stehen für das prekäre Spannungsverhältnis zwischen den individuellen bzw. lokalen Interessen und einer hiervon unbeeindruckten Interessenpolitik global agierender Wirtschaftsmächte. Vergleichbar etwa mit Manets pittoresk inszenierter Frühstücksgesellschaft im Freien wirkt das naturhaft Romantische in Eure Kinder werden so wie wir wie ein elegisches Pamphlet auf das Verschwinden alternativer Handlungsräume. Die Widersprüche, die T.J. Clark in der Kunst von Manets Bildern aufscheinen sieht und mit den gesellschaftlichen Erschütterungen in Paris als Strukturen der aufkommenden Moderne parallelisiert, lassen sich dann auch mit dem seismografisch erfassten Wandel der politischen Kultur parallelisieren, den die beiden unkommentiert aufeinanderfolgenden Videosequenzen von Korpus Löffler nahelegen. Clarks Kontextualisierung der modernen Bildwelten des späten 19. Jahrhunderts die er als künstlerisches Ausweichen auf das Marginale einer radikal sich verändernden Lebenswelt auffasst, verweist auf Kategorien wie die Freiheit von Zwang von Arbeit und die unterschiedlichen Varianten des Zurück-zur-Natur-Impulses angesichts der industriellen und urbanen Entwicklungen, deren Echo freilich unter veränderten Vorzeichen noch in den Kernbegriffen der Globalisierungsdebatte Deregulierung, Flexibilisierung, Ökologisierung nachklingen. Ähnlich wie die Passanten des urbanen, modernisierten Paris in den Gemälden der Impressionisten über die Grenze der Bilder hinaus zu fluten scheinen und die Kontingenzen des städtischen Lebens als Panoramen in Bewegung erfassen, deren Pinselschrift sich produktionsästhetisch mit der Flüchtigkeit der Konstellationen verbindet, gleitet der Blick der Videokamera von Corpus Lüfter entlang der kleinen, bunt gemischten Demonstrantengruppen und gepanzerten Polizeipatrouillen, die in der nächtlichen Landschaft der Gorleben ausharren, und das Eintreffen des Castor-Transports, wie das Fanal des Unausweichlichen geradezu als Existenzbeweis ihrer Protestbewegung erwarten. Die Kampfstimmung, die einst die Anfänge der Anti-Atomkraftbewegung erfüllte, ist einer karnevalesken Abenteuerromantik gewichen, die nach Jahrzehnten des Protests in den Elbauen des Gator Forsts einem nahezu institutionalisierten Ritual gleicht. Nicht das Chaos vergangener Auseinandersetzungen beherrscht das Bild, sondern eine fixe Rollenverteilung zwischen den Atomkraftgegnern und den Gesetzeshütern, die einem eingeschränkten Ablauf folgt, der ohne viel Aufregung mit der Räumung der Sitzblockade auf den gleichen Transportstrecke beginnt und mit der seelsorgerischen Betreuung der Demonstranten mit Decken und warmer Suppe sein unspektakuläres Ende findet. In der Kostümierung der gegnerischen Seiten, die im dramatisierten Scheinwerferlicht der Hubschrauber umso theatralischere Züge annimmt, spiegelt sich dieses eingespielte Rollenverhalten wider. Auch der Widerstand definiert sich über visuelle Strategien, die alternative Formen von Corporate Identity und taktischen Campaigning einsetzen. Ebenso wie in der uniformierten Ausstattung der Polizei, behelmt in grünen Overalls mit gepolsterten Hellstorm, Blackhawk, Kunststoffschienen, bestückt mit Schlagschiffen und Plexiglasschilden, manifestiert sich das offensive Anti-Selbstverständnis der demonstrierenden Beteiligten in ihrer betonbunten, gleichermaßen funktionalisierten Ausstattierung. Zum Schutz gegen die Witterung in Gore-Tex und Sympathex, Outdoor-Kluft bewaffnet mit Regenjacken, Wollpullovern, Rucksäcken und Aluminiumdecken repräsentiert die Protestbewegung zwar das Gegenbild des martialischen Aufgebots der Polizeigewalt. Das Szenario bleibt unspektakulär, denn das Kräfteverhältnis ist keines, wie Corpus Lüfter kommentiert. Ich zitiere. Von Gewinnern und Verlierern wird nicht gesprochen. Das Ritual ist klar. Ähnlich einem Behördengang wird die Sitzblockade Absatz für Absatz geräumt. Zitat Ende. Die Maßnahmen laufen routiniert wie ein militärisches Planspiel ab, denen eskalierende Abweichungen kaum mehr zuzutrauen sind. So bildet denn auch der Klimax dieser Sequenz der kurze, nahezu erhabene Moment der Ankunft des Castor-Containers, den wir eben sehen konnten, der im stroboskopischen Effekt des Blitzlichtgewitters unzähliger Pressekameras zum monumentalisierten Symbol einer anachronistisch geführten Protestbewegung gewinnt. Hierin dokumentiert sich womöglich eine allegorisierende Sicht auf die Erschöpfung eines politischen Widerstandes, der als ein Randphänomen in erster Linie in der Produktion von spektakulären Bildern und als politisches Placebo derjenigen überlebt, die mit den ideellen Zielen und dem Ethos der Protestbewegung sympathisieren, ohne die Privilegien ihrer neoliberal erworbenen Pole Position ernsthaft gefährden zu wollen. Rancières Auslegung des Ethos-Begriffs, der in erster Linie einen Habitus bezeichnet, den sie mit der Gemeinschaft teilen, noch bevor hiermit ein System moralischer Werte assoziiert wird, scheint für diese Haltung zutreffend. Laut Rancière eignet den visuellen Bildern, die eine Logik der historischen Erzählungen mit ihren, ich zitiere, Diskursarten, Lebensformen, Denkkonzepten und Figuren der Gemeinschaft, die denen der historischen Agenten und ihrem Handeln gleicht, wäre hier zutreffend. Die Logik des Ethos ist die konstituierende Kraft, die im Sinne des Kantschen a priori das Sichtbare und das Unsichtbare über die Wahrnehmung eines bestimmten Habitus erkennbar macht. Im ethischen Regime der Bilder spiegelt sich folglich wieder, ich zitiere, die Designsweise der Bilder, das Ethos, also die Designsweise der Individuen und der Kollektive betrifft. Zitat Ende. Auch das Ethos der politischen Aktion reiht sich ein in den Habitus und die Bedürfnisstruktur der Erlebnisgesellschaft. Dass die einzige Eskalation der Demonstration in der Nacht zum 14. November 2006 in Gorleben das Durchbrechen der Polizeiabsperrung durch eine Horde Journalisten auf der Jagd nach einem Schnappschuss des Castor-Transports war, ist symptomatisch für die hierin verorteten Erosionen des Politischen. Während die Infrastruktur des Dorfes Gorleben von den Betreiberfirmen E.ON, RWE und Vattenfall hochsubventioniert ist und nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch durch großzügige Investitionen in Sportplätze, Gemeindebauten und das soziale Leben insgesamt profitieren, fürchtet die alternative Landwirtschaft um ihre Existenzgrundlage. Gegenüber dem Bedeutungsverlust politischer Bewegungen als Identifikationsträger auf breiter gesellschaftlicher Ebene in den vergangenen 20 Jahren hat sich die Hinwendung zu politischen Themen in der Kunst in den 90er Jahren verstärkt. Ich muss jetzt ein bisschen vorrücken. Die Gegenwartskunst registriert den Wandel der gesellschaftlichen Ordnung unter den Bedingungen einer global wirksamen Medienkultur und dem Verlust von klar fixierbaren Strukturen des politischen und wirtschaftlichen Raumes, in dem sie sich heute situiert. Die Eindrücke, die Corpus Löffler am Rande des G8-Gipfels in Heiligendamm in der anschließenden Sequenz ihres Videos dokumentieren, also es sind zwei Sequenzen, also eine lange Sequenz, die Gorleben dokumentiert, und die zweite schließt sich einfach nahtlos an, Heiligendamm. Die Eindrücke, also die hier in anschließenden Sequenzen wiedergegeben sind, versinnbildlichen in mehrfacher Hinsicht die Bedeutung der eigentümlichen Randlage, an der sich die Vertreter der führenden Wirtschaftsnationen dieser Welt nicht zuletzt wegen der leichteren Handhabbarkeit einer die gesamten Abläufe bestimmenden Sicherheitslogik treffen. Die strategische Abschirmung des Gipfeltreffens, die das Video in Kamera Zooms auf die sommerliche Naturkulisse visualisiert, geht paradoxerweise einher mit einer global vermittelten Medienpräsenz des politischen Großereignisses. Nur einer kleinen auserwählten Schar von Journalisten wurde Zugang zu den offiziellen Auftritten der Staatsvertreter vor den Kameras der Weltpresse gewährt. Das wiederholte Abschweifen der Videokamera auf die Naturkulisse und die logistischen Vorbereitungen der Ankunft der Staatsoberhäupter auf dem Flughafen in Rostock-Lage deutet darauf hin, dass die Bildproduktion in Heiligendamm, um die der gesamte Ablauf des Gipfeltreffens arrangiert war, schließlich darauf basierte, dass der Zugang zu den eigentlichen Geschehnissen vor Ort streng limitiert war. Ordnungsgemäß akkreditiert verharrten Corpus Löffler wie die meisten Medienberichterstatter weitgehend in einem als Strandlounge eingerichteten Pressezentrum, in dem man auf Großbildschirmen bei Cocktails und in geselliger Clubatmosphäre gleich einem Public Viewing die Ankunft des Staatsoberhäupter verfolgen konnte. Selbst im Pressezentrum vor Ort mussten sich die Journalisten mit Bildern und Informationen aus zweiter Hand begnügen, denn die exklusiven Rechte für das Live-Feeling wurden jeden Tag einem anderen großen TV-Sender zur Verfügung gestellt, der die offizielle Version der visuellen Repräsentation des Großereignisses in bereits medialisierter Aufbereitung für die Kollegen distributierte. Reduziert zur Floskel beschränkte sich die Pressefreiheit auf die freie Wahl am Buffet, wie die Künstler weniger polemisierend als den Zynismus der Situation selbst adressierend bemerken. Zeitgemäßer Protest müsste sich genau gegen diese Monopolisierung der Bilder richten, so der Künstlerkommentar nach einem journalistischen Feldversuch, denn das wirklich Fragwürdige an der Situation sei die Tatsache gewesen, dass sich in Anbetracht des selektiv gewährten Blickkontaktes zu den Ereignissen eben kein Widerstand von den Journalisten gegen eine von Häppchen und Unterhaltungsprogramm korrumpierte Informationsreglementierung geregt habe. Die Mediatisierung des Ereignisses hatte bereits hinter geschlossenen Türen stattgefunden. So agierte der Großteil der Journalisten als bloße Konsumenten dieser ebenso kalkulierten wie standardisierten Bilderproduktion. Die obligatorischen Gruppenfotos besiegeln den politischen Einigungsprozess wie emblematische Manifestationen des weltpolitischen Machtsystems. Und diese kommen eben nicht vor in diesem Video. Entgegen dieser hegemonialen Perspektive auf die Ereignisse, die sie wie dem überlegenen Dirigismus der politischen westlichen Weltordnung in perfekt inszenierten Bildern lächelnder Staatsoberhäupter Ausdruck verleiht, driftet die Kamera vom Korpssurfer zu den Rändern des Geschehens dorthin, wo die Kulissen und die abschirmenden Sicherheitsvorkehrungen den tatsächlichen Charakter und die historischen Bedingungen dieser Imageproduktion als Hintergrund der weltpolitischen Darbietung zu erkennen gibt. Gegenüber remantisiert das diskontinuierliche Umherschweifen des Kamerablicks das Ereignis, indem es die Wahrnehmung für das Imaginäre öffnet. Das situationistische Konzept des Deriv mit dem Guy Debord das ziellose Umherwandern im urbanen Stadtraum als Möglichkeit der Wiedergewinnung des sozialpolitischen Umfeldes meinte, ist diesem sekundären Geschichtenerzählen von Korpussurfler vergleichbar. Indem es durchlässig ist für scheinbar unbedeutende Details, erschließt es eine freiheitliche Dimension gegenüber den homogenisierenden Erzählordnungen der offiziellen Blickverhältnisse. Debords Grundprämisse, dass die Umgebung ohne vorgegebene Wahrnehmungsmuster zu erkunden sei, verfolgte eine Psychogeografie, in der das Verständnis der Orte als Erfahrungshorizont der eigenen Existenz fungiert. Dies ist an Korpussurflers Methode der Montagetechnik anschließbar, insofern sie eine metaphorische Bildsprache für die strategischen Ablenkungen von den Bedingungen des politischen Machtgefüges entwickelt. Das Deriv findet jenseits der Sichtbarkeitsstelle statt und entzieht sich den offiziellen ebenso wie den voyeuristischen Blickkonstellationen. Die Bildmontagen in Eure Kinder werden so wie dir stehen Debords programmatischer Blindheit gegenüber dem Spektakel nahe, da sie unbeeindruckt von den Attraktionen der Medienperspektive eine abweichende Sicht auf das Umfeld der Ereignisse freilegen. In ihrer vermeintlichen Harmlosigkeit verdeutlichen die poetisierenden Bildcollagen das Missverhältnis zwischen den global agierenden Machthabern und einer Protestkultur, die trotz ihrer internationalen Vernetzung stets in die Defensive gegenüber einer übermächtigen, militarisierten Polizeigewalt gedrängt wird. Die immer wieder beschworene Konfrontation von Macht und Natur in beiden Teilen des Videos verleiht diesem ungleichen Kräfteverhältnis eine metaphorische Dimension. Korpussurfler arbeiten als Chronisten dessen, was dem Blick der breiten Medienöffentlichkeit entzogen ist. Dabei dokumentieren sie auch in einem allgemeineren Sinne das Verschwinden von Lebens- und Aktionsräumen in der taktischen Verkehrung der von der Aktualität her gesehenen Wichtigkeiten. Ähnlich wie Millets oder Courbets Zustandsbilder der Gesellschaft am Ende, auf dem Lande um die Mitte des 19. Jahrhunderts, aber auch am Rande, die soziale Realität von Lebenszusammenhängen an der Schwelle zu ihrem unmittelbaren Verschwinden erfassten und wie Clark aufzeigt, Ausdruck einer die gesellschaftlichen Strukturen gewaltsam erstickenden Stille sind, zeichnen Korpussurfler mit der malerischen Ästhetik langer Einstellungen ein Metahistorienbild des fundamentalen Transformationsprozesses einer einstmals von einenden politischen Zielen getragenen Protestbewegungen zur Multitude einer Gemeinschaft ohne Gemeinschaft, wie Jean-Georges Bataille als eine Verbundenheit charakterisiert, die sich um die geteilte Erfahrung von Entfremdung und Verlust formiert. Unter diesem Aspekt ist es nicht verwunderlich, dass die berühmte Streikszene Giuseppe Blitzers, die 1902 erstmalig in Turin ausgestellt wurde und viele Jahrzehnte später im Abspann von Bernardo Bertoluccis Film Novecento, der von 1976 ist, wieder zum Leben erweckt wurde, wenig Resonanz bei seinen Zeitgenossen fand. Erst als die Patina des Historischen die Arbeitskämpfe der Frühindustrialisierung veredelt hatte, wurde diese Darstellung des vierten Standes zu einer Pathosformel der politischen Bewegung, die daran erinnert, ich zitiere, wie notwendig, wie aktuell gerade in der postmodernen Welt der blinden Bilder der Kampf um das Recht auf ein Gesicht, auf ein Bild, auf das im Bild sein ist. So Michael Zimmermann. Unter dieser Prämisse bleiben Bilder eine wichtige Herausforderung für jeden Versuch der politischen Einflussnahme, beziehungsweise sind sie ihrerseits stets als politisches Kraftfeld im Kampf um Aufmerksamkeit und Anerkennung wirksam. Doch wird die Frage nach der politischen Funktion von Kunst zumeist an ihrem kritischen Bezug zu den hegemonialen Kräfteverhältnissen gemessen, denn die Communitas der Kunst Ich zitiere, scheint sich heute nicht mehr ohne weiteres als affirmierbare politische Perspektive ästhetischer Produktion namhaft machen lassen, wie Stefan Neuner bemerkt. Und ich zitiere weiter, scheint doch jene seit der Romantik virulente poetische Programmatik, die das Kunstwerk als Identifikation und Zusammenhalt herstellendes Bezugsobjekt gegen gesellschaftliche Desintegrationsprozesse mobilisieren möchte, nur einer Zuschaltung der Kunst in die ideologischen Apparate moderner Staaten zugearbeitet zu haben. Kunst hat sich in die Geschichte der Macht verstrickt. Doch Versammlungs- und zugleich Begründungsort einer Totalität des Gemeinwesens eines Volkes zu sein, war in der Moderne tatsächlich eine zumeist bloß hier herbeigewünschte Funktion künstlerischer Praxis. Das Volk, auf das hin sie sich entwarf, fehlte in der Regel. Dass es einstweilen noch fehlen müsse, der einst aber von der Kunst zusammengerufen werden könne, war die utopische Denkfigur der klassischen Avantgarden. Diesen Fantasien steht nicht nur die Faktizität der kontingenten sozialen Relationen gegenüber, in welche die Herstellung und Rezeption von Kunst tatsächlich eingebettet war. Ihr steht von den Bünden der Romantik bis zu den Avantgarde-Gruppen des 20. Jahrhunderts auch das Agens der Poetik gegenüber, welche die Stiftung partikulärer, konkreter Gemeinschaften als Ziel begreift. Soweit Neuner. Und diesen Aspekt der Poetik möchte ich nun für meine Schlussbemerkungen aufgreifen. In einer Zeit, in der die Vorstellung von Gemeinschaft allenfalls als politische Chimäre singulärer Subjektpositionen mit überlappenden Interessenansprüchen überlebt, entfaltet dieses Agens der Poetik in den abschweifenden Blickkonstellationen von Corpus Löfflers Film seine Wirkkraft. In taktischen wie poetisch-praktischen Reflexionen über die Krise der Bilder thematisieren ihre Kameraeinstellungen den Verlust des eigentlichen Kontakts zum politischen Geschehen, der durch die Zirkulation von Schlüsselbildern in den Medien permanent kaschiert wird. Dabei entwickeln sie eine assoziative Form der dokumentarischen Aufzeichnung, in der die veränderten Bedingungen und Grenzen heutigen politischen Handelns aufscheinen. Durch die poetische Montage ihres Materials, das die Künstler in der Rolle professioneller Journalisten an Konfrontationsschauplätzen zwischen lokaler Aktion und globaler Machtrepräsentation sammeln, entstehen Bildformate, die das Ungedachte, das zu denken bleibt, wie Lyotard sagt, in nahezu elegische Szenen übertragen. Die ästhetische Intensität dieses Ungedachten ist es, der Jean-François Lyotard die Eigenschaften des Erhabenen zuschreibt. Die Erfahrung der Ohnmacht angesichts übermächtiger Ereignisse kondensiert in dem Film zu einer sublimen Ästhetik, die das unfassbare Paradox des politischen Kräfteverhältnisses durch die Hinwendung zum politisch ausgeblendeten Umfeld zur Darstellung bringt. Auch die Helikopter, die hörbar über den protestierenden Menschengruppen in Heiligendamm kreisen, symbolisieren dieses Erhabenheitsmotiv nicht nur als zentrales Moment der Inszenierung von Staatsmacht, sondern sie verweisen auf die Metaebene der künstlerischen Zitierweise von amerikanischen Kriegsfilmen. Gegenüber der Dia-Serie Alan Sekulas von den G8-Gipfeldemonstrationen in Seattle 1999-2000, wie dem Engagement der Globalisierungsaktivisten in den klassisch heroisierenden Pathosformen Ausdruck verleiht, sind Corpus Löfflers Aufnahmen von einer desillusionierten Sicht auf den prinzipiellen Täuschungscharakter der Politik und des Visuellen im Umfeld derlei weltbewegender Ereignisse durchdrungen. Die notorische Suche des medial konditionierten Betrachters nach den Schlüsselbildern, in denen das Ereignis zu einem emblematischen Kondensat gerinnt, läuft bei Corpus Löffler ins Leere. Dieses Bildgenre gleicht dem physiologischen Effekt des blinden Flecks, denn erst in Ausblendung der Aufnahmebedingungen entsteht das vermeintlich repräsentative Bild, jenes Image des Politischen, das als historischer Moment das kollektive Gedächtnis beherrscht, indem es durch abschweifende Sichtweisen das politisch Imaginäre absorbiert. Diese Arbeitsweise erzeugt einen Werkcharakter, in dem Theorie und Praxis, Poesis und Dokumentation, Beobachtung und Reflexion miteinander interagieren. Im Sinne de Boers könnte man sagen, die Erfindung einer Situation geht natürlich auf die Kommunikation und ihre Chancen für die Gewinnung der Souveränität aus und damit auf ihre eigene Poesie. das Ende der auratischen und authentischen Kunst, das durch Demontage der kontemplativen Produktion und Rezeption vollzogen wurde, erlebt in Methoden des assoziativen Abschweifens von den Schauplätzen des politischen Geschehens eine Transformation zur poetischen Praxis. Ich zitiere: Poetry is a contemplation of language that returns it to its power to speak, schreibt Giorgio Agamben 2008 in einem Aufsatz unter dem Titel Art in Activity Politics. Wie auch in seiner theologischen Genealogie der Ökonomie des Regierens charakterisiert er die Inaktivität als die Essenz der Macht. Sie sei das leere Zentrum ihres reagierenden Systems. Ebenso entspringe aber auch die Poesie der Inaktivität zu Agamben. Jedoch entspreche diese Inaktivität nicht einer Untätigkeit oder Indolenz, sondern einer Praxis der Ermächtigung durch die Kontemplation der eigenen Möglichkeiten. Mit diesem Verständnis von Poesie, so ließe sich diese Figur erweitern, findet nicht nur die Sprache, sondern auch die Bilder ihr Vermögen, wieder zu sprechen. Denn in der kontemplativen Inaktivität ist die immer schon wirksame Aktivität des Politischen in der Kunst verankert. Sie übersetzt das groteske Spektakel der Politik in eine Poesie der unspektakulären Momente und erschafft dem Politischen und in einem allgemeineren Sinne auch dem menschlichen Handeln hiermit alternative Gestaltungsräume. Vielen Dank. Und wenn Sie möchten, kann ich Ihnen jetzt noch eine kleine Sequenz zeigen aus dem Video, die dann vielleicht auch im Hintergrund läuft.
Vielen herzlichen Dank für diesen sehr dichten und absolut spannenden Vortrag, der uns auch den schönen Bogen spannt, wieder hin zum Anfang der Tagung und zur Frage nach der politischen Kunst. Jetzt frage ich zuerst Sie, wie viel Zeit haben Sie noch für Fragen?
Ich müsste eigentlich schon unterwegs sein, aber vielleicht machen wir jetzt dann doch noch kurz eine Fragesession und dann.
Ja, wenn das möglich wäre, wäre das
nicht so. Eigentlich schon, hätte ich um 1 Uhr losfahren müssen, aber egal.
Okay, ich würde auch gerne selber zuerst fragen, unmöglicherweise. Und zwar Sie ja jetzt über eine Form gesprochen, die nur für ein sehr bestimmtes Publikum sichtbar ist, die sich letztlich dann doch im Museumsraum abspielt. Also die das Politische zum Thema macht und ja zum Hauptthema macht. Also Sie haben dann den Bogen geschlagen zum investigativen Journalismus. Und da ist aber ja doch eine große Differenz, weil der investigative Journalismus hat ja also eine ganz andere Öffentlichkeit, eine riesige Öffentlichkeit. Und das ist zwar Reflexion, klar, und Protest auf einer ganz anderen Ebene. Gut, aber trotzdem ist das möglicherweise ein Problem.
Ja, also ich würde es nicht als Problem sehen, sondern vielleicht als eine tatsächliche Alternative dem Kunstraum mit derartigen Bildern, wie sie Korpus und Löffler produzieren, als eine Alternative auch zu sehen zu einer und jetzt abstrahiere ich mal von den institutionellen Rahmenbedingungen, die selbstverständlich auch ökonomischen Dynamiken unterliegen. Und dennoch könnte man vielleicht gerade in der Form, auch wie hier mit Bildern umgegangen wird, eine Möglichkeit darin entdecken, alternative Reflexionsräume insofern zu erschließen, als sie eben nicht immer sozusagen gleich in einer Gegenbewegung, die sich agitativ, vordergründig agitativ versteht oder dekouvrierend in einer Weise, dass hier sofort auch eine, Dimension des politischen Agens über das Medium der Kunst erschlossen wird oder insinuiert wird, sondern eher im Sinne einer kontemplativen Ebene, die möglich wird, vielleicht gerade in den Räumen der Kunst, selbst wenn auch diese selbstverständlich Teil dieser, ja, ich sage es jetzt mal etwas plakativ, Nahrungskette der Ökonomisierung aller unserer Lebensbereiche bereits unterworfen ist. Und dennoch allein sozusagen die Zeit, die notwendig ist, um eine solche Arbeit, die sich über meine 40 Minuten entfaltet, mit eben nicht schnellen Schnitten operiert, sondern langsamen Kamerafahrten und ohne Kommentierung einfach nur Bilder sich entfalten lässt. Das ist ja also dazu gegen den Strich gebürstet aller unserer Wahrnehmungsmuster, die wir sozusagen über die Mainstream-Medien und dann auch bereits über künstlerische Positionen, die versuchen mitzuhalten, mit einer derartigen Ästhetik, wie sie sozusagen die Alltagskultur charakterisiert, sehr stark geprägt ist. Und da würde ich sagen, wird eine alternative Möglichkeit eine Grenze, eine Ruhezone geschaffen, in der man sich über die Möglichkeiten auch der politischen Rolle von Kunst oder überhaupt der Möglichkeiten, politisch zu sein in derartigen komplexen, lokalen wie globalen Verflechtungen, die hier aufgezeigt werden, entstehen kann.
Ja, vielen Dank. Man könnte das natürlich jetzt böse wieder kontern mit Reaumatisierung dieser Bilder, aber ich möchte jetzt nicht...
Ja, also dafür sind sie dann meines Erachtens doch auch viel zu spartanisch präsentiert, also einfach auf die Wand projizierte Bilder wie diese, also sie haben ja auch in dem Sinne nichts Auratisches, sondern man muss sich in gewisser Hinsicht auch diesem Strom der Bilder überlassen und darin aber gleichzeitig, also fast so eine Art wie Stream of Consciousness würde ich in dieser Form, in dieser ästhetischen Form verorten, mit der Korpus und Löffler operieren.
Auch nochmal vielen Dank für den Vortrag, der uns jetzt nochmal so eine ganz andere Perspektive reinbringt. Ich fand das auch sehr interessant, diese historischen Bezüge, die Sie hergestellt haben. Und dennoch möchte ich dann nochmal ein bisschen kritisch nachfragen. Ich habe Sie also jetzt versucht, Ihnen zu folgen. Und ich weiß jetzt nicht, ob mein Widerspruch, den ich innerlich so habe gegen die Argumentation, jetzt daran liegt, dass ich denke, einen Widerspruch in Ihrer Argumentation zu entdecken oder ob der Widerspruch möglicherweise in der Arbeit selber liegt, auf die Sie sich beziehen. Und das würde ich gerne klären. Also einmal gibt es ja natürlich eine ganz klare Zuspitzung zwischen Abstraktion und Konkretion in dieser Arbeit. Einmal dessen, was nicht gezeigt werden kann. Also die Machtverhältnisse werden immer abstrakter. Das wäre eine Erklärungsmöglichkeit von meiner Seite, dass also insofern Macht und Gewalt eben, es gibt keine Bildformeln mehr dafür und die Bildformeln, die es gibt, die entziehen sich oder man will sie nicht benutzen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Form der Konkretisation, die sich an dieser Site-Specificity festmacht und die dann also im Prinzip dann weiterentwickelt wird an dem Ort, der dann auf historische Ikonografien sich auch bezieht und auch historische Ikonografien, die auch politisch besetzt waren und Aspekt der Romantik kommt dann damit hinein. Das war für mich sehr nachvollziehbar, wenn man das so lesen kann, zwischen diesen Aspekten des sehr abstrakt Werdens und andererseits konkret Bleibens des dokumentarischen Bildes, das ja darauf angewiesen ist, konkret zu sein. Und auf der anderen Seite dann aber jetzt dieser Prozess des Abschweifens, des Deriv, das hat mir irgendwie auch eingeleuchtet noch, dass der Blick abschweicht von den Zentren und auf eine andere Seite geht, um da etwas zu finden. Ich habe mich nur gefragt, was findet denn der Blick dann? Also außer diesen dann doch wieder ikonografischen Mustern oder Vorbildern, also die wiedergefunden werden in der Szenerie. Und dann aber, dann könnte man natürlich, man könnte ja auch entgegensetzen, dann kommt die Leere, weil es ist nichts. Es gibt keinen Ort, es gibt keine Bilder, man kann es eigentlich nicht repräsentieren und dann gibt es eben diese Historie, die auch ja vielleicht in Frage gestellt wird oder es allein es auch nicht sein kann. Und dann bringen Sie jetzt den Übergang zur Poetik und dann aber auch noch zur Lyotard, zum Erhabenen. Und das kriege ich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig hin. Also ich kriege es hin, bezogen auf das, was Jessica jetzt gesagt hat, also mit einer möglichen Reauratisierung, die dann reinkommt und die dann das erhabene Kunstwerk wieder installiert. Und jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt Ihre Kritik an dieser Arbeit oder sagen Sie, dort wird jetzt Erhabenes installiert oder ist es eine Zuschreibung oder ist es vielleicht möglicherweise auch etwas, was zitiert wird und auch nochmal kritisch befragt werden könnte? Also das verstehe ich nicht so richtig.
Ja, also das Erhabenheitsmotiv wird meines Erachtens reflektiert, also durch die künstlerische Methode, die Bilder sozusagen in eine Naturkulisse oder die Naturkulisse, wo die Bedingungen dieser politischen Abschirmung, oder der Abschirmung der politischen Zusammenhänge, die als Kommentar vielleicht auch von Seiten der Künstler hier eingebracht werden, wird meines Erachtens reflektiert als eine sozusagen entrückte Zone, in der heute politische Ereignisse stattfinden. Aber durch die Medien werden sie uns natürlich, durch die Massenmedien, als präsent und greifbar präsentiert. Und der Zuschauer reflektiert selbstverständlich sozusagen diese Kulisse nicht, in der ein solches Ereignis stattfindet. Und hier kommt also, oder hier findet eine Reflexion über sozusagen die, ja, vielleicht sogar in einer Form der romantischen Ironie, eine Reflexion über ja, die Erhabenheit letztendlich, über das Sublime dieser Verhältnisse, in denen politische Ereignisse sich in dieser Weise situieren, wenngleich sie in den Medien sozusagen auf eine Nähe heruntergekocht werden, die durch die künstlerische Arbeit von Corpus und Löffler sozusagen wieder an ihren Ort zurückversetzt wird.
Also als Moment der Befreiung von diesen starken kanonisierten Bildern?
Wenn Sie mit kanonisierten Bildern also meinen, die im Fernsehen kursieren, genau, und so weiter, ja, selbstverständlich. Ja.
Und dann ist das der Moment der Befreiung des Widersetzens davon.
Ja. Also in dem Sinne auch Site-Specificity als eine Resituierung der Bilder auch in ihr Umfeld, in dem sie entstanden sind, was natürlich also durch diese Art der Filtermechanismen, die eingezogen werden, in dieser Weise nicht mehr rekonstruierbar ist für den Zuschauer. Nur die Methode, wie die Künstler damit umgehen, ist eben nicht eine Form, wie sie Michael Moore beispielsweise anwenden würde, dass sie kommentieren in einer plakativen Weise und dass sie polemisieren, sondern eher fast ja auch in einer melancholischen Weise darüber reflektieren, dass die Tatsache, dass wir eine Einflussnahme auf die Verhältnisse, wie sie sind, derart entzogen und entrückt diesem gegenüber sind, es uns mehr oder weniger verunmöglicht wird, darauf Einfluss zu nehmen, auch auf diese Bildpolitiken Einfluss zu nehmen. Und darin liegt sozusagen ja ein melancholisches Reflexionsmoment, das jetzt in dem Sinne keine Auflösung mitliefert, keine Auflösung dahingehend, dass hier ein politischer Weg gewiesen würde. Wenn überhaupt, sehe ich ihn darin, dass man sozusagen nach dem Diktum von vielleicht Gottfried Benn erkenne die Lage, sich genau mit dieser Entkopplung eigentlich der Protestbewegungen von den tatsächlichen politischen Sphären oder ich sollte eher sagen, den Sphären der Politik und nicht des Politischen, vielleicht dessen gewahr wird und darüber eine Reflexion anstrebt, die wir uns situieren können dem Gegenüber.
Ja, ich habe eine Frage, die da eigentlich auch direkt anschließt, auch an das, was Sie gesagt haben. Inwiefern ist sich denn nicht gerade um eine melancholische oder romantische Reinszenierung des Spektakels handelt? Denn, wenn man davon ausgeht, dass gerade die Medien heutzutage ja auch so etwas wie so ein kollektives Bildrepertoire oder Bildgedächtnis immer wieder reproduzieren, was sich dann auf sogenannte Global Icons oder was weiß ich einschränkt, sehe ich darin eigentlich, wenn man das mit einbezieht oder mit einrechnet, so etwas wie die Entwicklung eines panoramatischen Spektrums der Ergänzung, also der fehlenden Bilder, aber eben nicht, also gerade eigentlich eine Einschließung damit und auch ein Stillstand in der Zeit, so wie ihn ja auch Du Bois für das Spektakel eigentlich formuliert. Und insofern eher die Melancholie über das Ausbleiben des Agens. Also,
da, ja. Ja, aber ich meine, das Agens wird ja auch gezeigt und das ist eigentlich auch eine Erkenntnis, die also die Demonstrierenden rücken ja mit ins Bild und werden, also was mir wichtig ist, das habe ich vielleicht nicht genügend dargelegt und deutlich gemacht, dass hier eben nicht die Polarisierung zwischen der Protestbewegung und der Staatsmacht oder Staatsgewalt in der Weise perpetuiert wird, wie wir das also normalerweise dann auch verinnerlichen als eine Haltung, die wir annehmen als Betrachter, sondern dass hier eine Verwobenheit, eine fast schon systemische Interaktion dieser Ebenen von den Künstlern auch intendiert ist, dargestellt zu werden, und zwar unter der Prämisse, dass sie selber überrascht waren, als sie dort vor Ort auch sich aufgehalten haben, sich da kampierend auch in Gorleben stationiert haben und so weiter, dass ihnen auffiel, dass das ja eigentlich, was ist das denn eigentlich noch? Worin unterscheiden sich denn diese Musterbildungen voneinander noch? Sie sind ja derart ineinander verflochten, dass sie geradezu wie in Pavlovschen Effekten aufeinander reagieren und daraus bereits Rituale geworden sind, die das Politische suspendieren. Und das war ein Erkenntnisprozess der Künstler beim Entstehen dieser Arbeit, der sich dann in dieser Weise niedergeschlagen hat, dass es eben nicht mehr über diese Polaritäten gehen kann, politisch aktiv zu sein, sondern die Frage bleibt offen, wie können wir politisch aktiv sein, das beantworten die Künstler selbstverständlich auch nicht, sondern es ist eher vielleicht auch ein Ausdruck dieser Ratlosigkeit, die ja vielleicht dann doch auch etwas Produktives in Gang setzen kann.
Ich würde im Prinzip auch daran ansetzen, auch an das, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben. Sie haben im Vortrag darauf hingewiesen, mit dem Begriff operiert, der ja sehr häufig verwendet wird, die Auflösung des Politischen. Mhm. Der Begriff ist hochproblematisch, wie ich finde. Mhm. Wenn Sie damit meinen, halt der Verlust an Militanz in der Protestbewegung, mit Sicherheit. Der Strukturwandel, der sich vielleicht dahinter versteckt, ich glaube, den müsste man anders strukturieren und präzisieren. Die Herrschaftsmechanismen haben sich ja nicht verändert. Die sind strukturell gleich geblieben. Was sich verändert hat, sind die Darstellungsmodi des Politischen. Also in der politischen Soziologie würde man sagen, hat der Übergang von der Politik zu einer rein symbolischen Politik, wie Scarsinelli das zum Beispiel leitfassen fassen würde. Was man aber an Ihren Beispielen, glaube ich, sehr gut sehen kann, und ich glaube, das trifft auch den Kern der Frage halt von Interventionen und Interventionsmöglichkeiten, sei es des ästhetischen oder halt auch halt der gegenläufigen politischen Bewegung, ist, dass wir halt doch so eine Art von Refeudalisierung des Öffentlichen haben. Eine Refeudalisierung des Öffentlichen, durchaus im Sinne von dem ja geschmähten Habermas, dass wir halt jetzt etwas haben, was deutlich werden lässt, die gesamte Fiktion der bürgerlichen Öffentlichkeit, die immer darin, diese Fiktion, dieses Ideal, die daran bestanden hat, als wäre Öffentlichkeit identisch mit Partizipation. Und das ginge darin der Sinn von Demokratie auf. Der Sinn von Demokratie, der Kern von Demokratie ist Herrschaft, nicht Partizipation. Und das wird jetzt deutlich an Ihren Beispielen, finde ich, sehr, sehr stark, auch gerade an der Inszenierung von G8-Gipfeln, von der Inszenierung halt des Politischen im medialen Bereich. Man könnte sagen, halt das, was die Zeremonialwissenschaft im 17. Jahrhundert gewesen ist, die Darstellung halt des Herrschers, des Körpers des Herrschers vor dem Volk, in der Art der Zeremonien, ist jetzt die Inszenierungspraktik der Medien.
Ja, das ist ein wunderbarer Hinweis, den Sie da geben. Also Sie haben vollkommen recht, das hat sich tatsächlich in dieser Weise verwandelt. Also beziehungsweise die Herrschaftsmechanismen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich die gleichen geblieben sind und ob man den Status nicht doch noch etwas präziser und differenzierter hinsichtlich der, ja, vielleicht auch der Ausweitung von Herrschaftsmechanismen in die, ja, privaten Bereiche hinein, wie wir das ja auch unter anderem vielfach diskutiert haben im Laufe der Konferenz. Aber tatsächlich, ja, also auch die Frage der Räume, gibt es eigentlich noch öffentliche Räume in der Weise, dass hier auch politische Bewegung überhaupt stattfinden kann? Genau das ist in dieser Arbeitsweise von Corpus Werfler problematisiert und angesprochen. Und ich würde dem auch insofern also zustimmen, wenn ich sozusagen diese künstlerische Taktik bewerten soll, dass meines Erachtens darin die größeren Potenziale liegen, sich mit eben diesen Fragen auf einer Ebene auseinanderzusetzen, die nicht einfach nur auf der sozusagen auf diesen schnellen Effekten basiert, wie wir sie hier ja zum Teil auch mit einigen künstlerischen Positionen oder auch kulturkritischen Positionen angetroffen haben in verschiedenen Beiträgen. Die Frage ist doch, inwiefern nicht sozusagen Reflexionen über die gesellschaftliche Ohnmacht, in der wir uns unter diesen Bedingungen befinden, ja sozusagen eine weniger pointierte, auf den Effekt hin, auf den kurzen Aha-Effekt hin orientierte Ästhetik wünschen sollten, als in einer Weise, wie das hier geschieht, die uns auch Raum für unsere eigene Reflexion lässt. Also dieses polarisierende Zuspitzen auf die Bösen und die moralisch, Legitimierten, denke ich, ist einfach obsolet geworden.
Das ist ja unpolitisch.
Ja, genau.
Erstmal vielen Dank für diesen sehr reichen Vortrag. Ich habe eine Frage zu der Ästhetik des Abschweifens. Reicht die alleine schon aus, um jetzt Schlüsselbilder, medial gesetzte Schlüsselbilder zu dekonstruieren? Oder bedarf es dazu auch der Inhalte? Ich fühlte mich auch ein bisschen erinnert natürlich an Bruegels Sturz des Ikarus, der ja auch eine Dezentrierung vornimmt. Oder an jemanden wie Wolfgang Tillmanns, der die Concorde ja auch in sehr vielen Fotoreihen sozusagen als unbedeutendes Moment ins Bild gesetzt hat. Ist das bereits etwas, was mit Schlüsselbildern kritisch umgeht? Oder bedarf es dazu noch des politischen Inhalts? Und als zweites noch diese Bilder, auch wie Tillmann sie betreibt, sind natürlich aufgrund ihrer Dezentrierung auch wieder sehr lokullisch geworden auf eine Art und werden von einem gewissen Publikum auch geschätzt und genossen, sodass man das eben auch wieder in einem erweiterten Begriff unter dem Bereich der ja, avancierten Unterhaltung durchaus auch verstehen kann. Und es gibt also eine ganze Szene, die sich gerade mit diesen dezentrierten Ästhetiken sehr beschäftigt. Wenn ich jetzt diese Schnecke da so in dem Still auf dem Bild sehe, hat es gerade eine Verlangsamung, auch höchst attraktive Qualitäten. Frage ist, kann man da... Wird das wieder eingeholt durch unser genießendes Sehen, dass dann die Kritikfähigkeit verloren geht?
Also ich glaube, das kann man nur im einzelnen Fall in gründlicher Analyse der jeweiligen künstlerischen Positionen klären. Bei Tillmanns würde ich sagen, hat es einen ganz anderen oder löst es ganz andere Seh- und Erkenntniseffekte aus, als das hier bei Korpus und Leffler der Fall ist. Es ist natürlich auch eigentlich nicht legitim, wie ich hier mit Stills Arbeit, also man muss im Grunde genommen wirklich die Arbeit insgesamt auch über sich ergehen lassen, um die Inter-Ikonizität auch der Bilderfolgen tatsächlich analysieren und differenzieren zu können. Also da würde ich sagen, kann man nur von Fall zu Fall versuchen, eine entsprechende Klärung herbeizuführen, ob es dann nicht doch eher, also bei Tillmanns würde ich sagen, hat es durchaus auch spektakuläre Dimensionen, wenn er mit diesem dezentrierten Blick auf bestimmte Chiffrierungen operiert, die natürlich sofort ganz bestimmte Assoziationen auslösen, während es hier einen anderen Duktus meines Erachtens hat.
Liegt das an der Form oder Inhaltlichkeit?
Sowohl als auch, das kann man nicht trennen.
Ja, ich fand es auch hochinteressant und mich würde allerdings nochmal interessieren, der Aspekt der Funktion der Natur. In diesem in diesen Filmausschnitten ist es vielleicht über diese Site-Specificity und über die Ästhetik der Ruhe sozusagen, die das reinbringt, also über diese ästhetischen Aspekte hinaus, hat es vielleicht möglicherweise auch, wo Sie jetzt zum Beispiel auch Courbet genannt haben, auch gesellschaftssymbolische Funktion, also im Sinne einer Allegorie reell beispielsweise. Also ist es dann vielleicht nicht doch so, dass ich eben über diese Metaphorik oder Symbolik, nämlich über das Verhältnis sozusagen zur Natur auch bestimmte Differenzen erkennen lassen. Und das jetzt Also die Politiker und die Demonstranten, jetzt, die ja beide die Nähe zur Natur suchen als Legitimation, irgendwo natürlich auch ihrer Position, aber sich doch unterschiedlich dazu verhalten und auch in einem unterschiedlichen Verhältnis dazu stehen. Ist das nicht auch ein Punkt der Differenz sozusagen, die Natur?
Unbedingt, ja. Also ich, man kann das also in diese Richtung noch weiter ausfächern. Ich habe also durchaus unter dieser Perspektivierung auch den Bezug gewählt zu Courbet oder auch Manet, weil ich der Auffassung bin, dass eine derartige Arbeit auch ein gesellschaftliches Schwellenmoment in den Blick nimmt und dafür auch ja, allegorische Bildbeziehungen schafft, wie das ja, ähnlich im späten 19. Jahrhundert ja auch ein gesellschaftliches Schwellenmoment aufgrund spezifischer politischer, ökonomischer Bedingungen war und die Künstler eben wie Courbet und Manet, Millet etc. darauf mit entsprechenden Bildkategorien und Bildfindungen, die ja abwichen von dem, was bis dahin in der Malerei formuliert wurde, reagierten. Und da sehe ich also ganz deutliche Parallelitäten natürlich mit den heutigen Mitteln. Über das Bewegtbild werden aber ähnliche allegorische Kondensierungen geschaffen von Künstlern wie Coppice und Löffler. Und ich meine, dass auch darin das Potenzial steckt. Also nicht einfach nur eine schnelle Taktik des Dekouvrierens bestimmter ja, Verhältnismäßigkeiten, die von politischer Brisanz sind, eine tatsächliche dann politische Tragweite ästhetisch beinhalten, sondern dass gerade in einer derartigen sprachlichen Konfiguration, die andere Formen der Verdichtung findet, nämlich unter Umständen über allegorische Bildkonstellationen, eine weitaus tragfähigere politische Anspruchsdimension der Kunst meines Erachtens formuliert wird oder zum Tragen kommt. Also kurzum, das wäre sozusagen ein Vorschlag von meiner Seite, mit einer derartigen Position sich auseinanderzusetzen und zu schauen, inwiefern nicht doch auch ältere Bildtaktiken und Bildformeln der Kunstgeschichte hier wieder zum Tragen kommen, aber darin gerade auch ihre, ja, ihre Brisanz finden, beziehungsweise ihre, ihren höheren Grad an Komplexität auch.
Da würde ich gerne selber anknüpfen an diesen Bezug zur Natur. Und zwar habe ich eine ganz andere Assoziation. Also Sie haben jetzt so die Kunsthistorie, Manet, Courbet und diese ganzen Vergleiche hergestellt. Bei mir stellt sich ein ganz, immer, also ich werde diese Bilder nicht los, von Deutschland im Herbst, dem Episodenfilm, und zwar von der Episode, also Dokumentarfilm, und dokumentiert wird die Beerdigung von Bader, Enslin und Raspe, der genau mit diesen, also 1977 ist er entstanden natürlich, der genau mit dieser Konstellation arbeitet, von Natur, also harmonische Naturlandschaft in Deutschland im Herbst, die Polizei auf dem Pferd und so weiter, in Konstellation mit, ja, mit einer politischen Bewegung und mit einem politischen Ereignis. Der Film wendet das aber ja ganz anders um. Also es ist ja, er ist ja absolut politisierend, und daran hat sich ja erst diese Bewegung, die Sie jetzt als ritualisiert beschrieben haben, Anti-Atom und alles ist so in so ein Ritual verfallen, ist ja daraufhin entstanden. Und also jetzt nicht, also, aber das ist ja so ein ganz anderer Impuls, den ein Film mit sehr ähnlichen Bildern gibt. Also wie wäre das denn dann zusammenzudenken?
Das wäre interessant, da einen Vergleich einmal anzusetzen und zu schauen. Also inwiefern, das kann ich jetzt nicht sagen, inwiefern möglicherweise Coppice und Löffler sich auch daran orientiert haben oder das nochmal mit hineingenommen haben in ihre, in die Formulierung ihrer Arbeit hier von Eure Kinder werden so wie wir. Aber ja, also ich kann nur noch mal dafür plädieren. Also man muss den Film, wie diesen Film, separat zunächst einmal analysieren, um zu schauen, ob da Konvergenzen oder auch aktive Bezugnahmen bestehen. Aber das wäre ein sehr interessantes Vergleichsverhältnis.
Ich hätte daran anknüpfen noch eine letzte Frage. Ist es dann aber nicht vielleicht eher, also auch wenn, gut, dass wir, du nochmal an dieses Beispiel auch erinnert hast, es gibt ein, also im Prinzip ein filmisches Vorbild möglicherweise, wo angeknüpft wird und eben die Bilder aus dem 19. Jahrhundert von Courbet und Manet, aber könnte es nicht auch eine Überführung dieser Formen in ihr jetziges Scheitern sein, das hier letztendlich angesprochen wird, oder scheitern die nicht gerade hier? Also auch wenn sich auf der Bildebene Parallelen zu bestimmten allegorischen Darstellungen ergeben. Aber Courbet, er stellt ja etwas dar, was ganz konkret ein reales Leben dar, das auch bildwürdig wird in dieser Zeit und notwendig gezeigt werden musste. Und es war dann auch das Programm eben der Visualisierung ganz wesentlich. Und bei Manet könnte man sagen, ist das ja schon ein bisschen kritischer geworden. Und eben in den Kontext der Großstadt, des großstädtischen Lebens, hier fängt ja eher schon eine Kritik auch an Bildkonzepten und Formen der Darstellung an. Also da ist er da schon. Und jetzt haben wir also Hegemonieanspruch seitens medialer Repräsentation, auf die reagiert. Und jetzt werden noch solche Bildmuster nochmal aufgegriffen. Und da würde ich eher das nochmal so fragen, ist es nicht doch eine Negation, dass in allen, es schwankt so hin und her. Ich bin unentschieden. Negation dieser Modelle oder dann Versuch der Reetablierung, der dann wirklich kontemplativ und erotisch wird.
Ich glaube, diese Ambivalenz ist genau das Produktive. Und ich bin der Auffassung, dass das jetzt nie, oder ich wollte in keiner Weise ausdrücken oder insinuieren, dass Kops und Löffler sich jetzt an Courbet oder Manet orientiert haben in ihrer Arbeitsweise. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe nur die Parallelen gesehen, also und zwar historisch gesehen, auch in der politisch-gesellschaftlichen Situation, also am Ende des 19. Jahrhunderts und in unserer jetzigen Konstellation. Und daher habe ich also, die sich dann aber auch formal-ästhetisch in ähnlichen Bildphänomenen ausdrückt oder zum Tragen kommt. Und das habe ich versucht, einfach nur mal zusammenzulesen. Nichtsdestotrotz würde ich ganz stark dafür plädieren, dass eben genau diese Ambivalenz, die bleibt. Wir können es nicht wirklich auflösen, wir können es nicht wirklich zuordnen, wir können uns nicht wirklich der einen oder anderen, oder die Künstler machen einfach nicht diese Perspektive auf, die uns ermöglicht, uns auf die eine oder andere Seite zu stellen, der Demonstranten oder der Polizei, der Betrachter vor dem Fernseher oder der Journalisten in der Cocktail-Lounge. Also das ist meines Erachtens das Surplus dieser Arbeit. Und ich habe versucht, sozusagen auch einen Raum zu gewähren und das also nicht in einer Weise zuzuspitzen als eine eben politisch manifestierte Aussage, die in die eine oder andere Richtung weist.
Ja, ich hätte vielleicht auch noch eine allerletzte Frage. Also inwiefern sich eigentlich die Natur besonders gut eignet, um solche Geschehnisse eigentlich diesem Zeichensystem zu entheben, wo man normalerweise solche Proteste eben aus dem städtischen Raum kennt, wo eben so diese Zeichensysteme so verdichtet sind. Und wenn ich das nun aus der Stadt enthebe und in die Natur bringe, inwiefern sich das eben eignet als so ein weißes Blatt im Grunde, wo ich nochmal diese Grundstrukturen eigentlich sehe und genau deshalb auch dieses Abschweifen möglich mache. Weil ich quasi als Beteiligter im Spektakel in der Stadt gar nichts mehr sehe, wegen diesem weißen Rauschen eben, dadurch, dass die Zeichensysteme so verdichtet sind. Und die Natur ermöglicht das eigentlich dann vielleicht erst überhaupt
sich den ganzen... Ja, also es ist ja einfach die Kulisse, in der sich diese Ereignisse abspielen, die hier eingespielt wird. Und daher natürlich dieser Raum der Natur, der hier als politisch besetzt natürlich ins Bild gerückt wird. Und daher eben also der Bezug zur Natur, den man natürlich dann, wie ich ja eben auch zugegeben habe, selbstverständlich auch als allegorische Chiffrierung deuten kann.
Aber herzlichen Dank, Frau Fohn. Jetzt haben wir auch noch so lange diskutiert. Erst nochmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Applaus